HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Heute bei mir im HR3 Studio Autorin und Journalistin Sandra Roth, Mutter von Lotta, Hauptperson ihrer beiden Bücher Lotta Wundertüte und Lotta Schultüte. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
11.11. Sind Sie gut durchgekommen ins Studio? Ich hatte ein bisschen Sorgen.
Ich habe es geschafft.
Ja, genau. Und schon im Karnevalsfieber oder ja, gar nicht?
Ja, schon. Meine Kinder ein bisschen. Also für Kinder ist das ja hier ein Traum.
Als was wird Lotta gehen?
Also das letzte Mal war sie Drache. Aha. Aber wenn Sie mit einem Kind wie Lotta zu einem Karnevalszug gehen, dann kriegen Sie wirklich viel Kamelle. Also wenn Sie die nach vorne schieben, dann stehen Sie im Regen. Es ist, als würde das Kamelle regnen. Es ist fast schon ein bisschen gefährlich.
Für jeder, der nicht weiß, wer Lotta ist, ja? Wie würden Sie Ihre Tochter Lotta beschreiben?
Wollen Sie das wissen, was ich sehe oder was die anderen sehen?
Erstmal das, was Sie sehen. Sie sind die Mutter.
Ich sehe ein sehr entzückendes, charmantes kleines Mädchen, blonde, lange Haare, braune Augen, faustdick hinter den Ohren, sehr schadenfroh. Also man kann ja keine größere Freude machen, als einen Kaffeebecher runterzuschmeißen. Dann wird man wirklich 10 Minuten lang schallend ausgelacht. Das, was die anderen sehen, ist meistens erstmal was anderes. Das ist, dass Lotta schwer mehrfach behindert ist. Das heißt, sie sitzt im Rollstuhl. Sie ist blind, sie spricht nicht. Sie kann sich auch durch ihre körperliche Behinderung sehr wenig bewegen.
Wie groß ist der Wunsch, dass die anderen Lotta mehr so sehen, wie sie sie sehen?
Ja, deswegen habe ich 2 Bücher geschrieben, damit die durch meine Augen schauen können. Weil ich, und ich weiß auch, dass das klappt. Also ich weiß auch, dass Menschen das ja auch können. Das ist ja nicht nur, dass ich das sehe. Das sehen ja auch ihre Lehrer, das sehen ihre Freunde, das sieht ihre Familie, das sehen ganz viele Menschen. Aber wir sehen ja meistens erstmal immer das, was derjenige nicht kann, wenn wir einen Menschen mit Behinderung anschauen und vergessen darüber, was er alles kann.
Wir werden Lotta und den Familienalltag heute im Laufe des Sonntags ein bisschen genauer kennenlernen. Wir werden vielleicht auch ein bisschen politisch werden, ja, wenn es um Inklusion geht. Und ich möchte natürlich wissen, wie sieht ein typischer Sonntag aus für Lotta? Sie sind Journalistin, ich kann mir vorstellen, da muss man auch schon mal einen Artikel schreiben oder was vorbereiten oder mit mir in der Sendung sitzen. Aber wie verbringt Lotta den Sonntag gerne?
Also die schläft am liebsten aus. Das ist tatsächlich ein Kind, das lange, lange, lange ausschläft. Und das auch abends lacht, wenn es ins Bett geht. Und jetzt habe ich den Neid aller Eltern da draußen mit mir. Das ist mein Ziel. Ich möchte endlich mal beneidet werden. Die schläft gern aus, dann isst sie ungeheuer lange Frühstück, sie kann nicht kauen, das heißt, wir stecken alles in den Mixer, aber sie kann entscheiden, also sie kann verstehen, sie kann sehr gut hören und deswegen frage ich sie natürlich, was sie auf ihr Frühstücksbrot möchte.
Also püriertes Brötchen mit Erdbeermarmelade ist dann schon mal eine Variante mit
das
Butter?
Das ist gut, ja, das ist sehr gut oder ein Weckmann jetzt um die Zeit.
Für alle Nicht-Rheinländer, das ist so ein weiches Milchbrötchen?
Ja, der sieht aus wie ein Kerl, ne? Also das ist so mit Rosinen.
Mit Rosinenaugen.
Halt. Mein Sohn isst das nicht immer, weil er sagt, das sieht aus wie ein Mensch, das kann man nicht essen. und dann machen wir es uns gemütlich. Meistens gehen wir am Sonntag auch spazieren im Stadtwald. Die geht sehr gern spazieren. Die hört Hörspiele. Also im Grunde ist es ein Leben so ähnlich, wie viele andere Familien das auch haben. Also ich finde meinen Alltag so normal. Ich muss immer erstmal nachdenken und überlegen, warum ist das jetzt eigentlich anders als bei anderen Leuten?
Naja, Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Ich werde Sie jetzt nicht so schnell entlassen aus dem Studio, liebe Frau Roth. Wir werden noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Eine Ader in Lottas Kopf hat sich in der Schwangerschaft nicht richtig ausgebildet. Dafür gibt es auch einen Namen. Vena Galeni Malformation.
Genau.
Und dieses Blut floss am Hirn vorbei. Was ist das für eine Krankheit? Ist das eine seltene? Wie oft kommt das vor in diesem Land?
Also es ist keine Krankheit, es ist quasi eine Fehlbildung, die kann man kriegen. Das ist das hat nichts damit zu tun, ob man in der Schwangerschaft Kaffee trinkt oder was man isst. Das ist eine Laune der Natur. Das passiert einfach. Die Chance liegt bei 1 zu 25.000, hat mir mal jemand gesagt. Das heißt, relativ selten, aber wie ich jetzt weiß, es gibt sogar noch seltenere Dinge. Da bildet sich eine Ader während der Schwangerschaft nicht richtig aus. Wir haben alle am Anfang, wenn im Mutterleib das Gehirn angelegt wird, dann sind die Adern relativ groß und die verfeinern sich dann immer weiter. Und eine bildet sich halt nicht richtig aus. Es gibt Kinder mit dieser Fehlbildung, die kommen auf die Welt und man merkt es erst, wenn die nach dem Krabbeln nicht laufen lernen. Dann werden die plötzlich schlechter und dann fängt man an, nach der Ursache zu suchen. Es gibt Kinder, die sterben und es gibt eine Menge Kinder dazwischen. Bei meiner Tochter wurde es im 9. Monat zufällig bei einem Routine-Ultraschall festgestellt, also im 9. Schwangerschaftsmonat.
Darüber müssen wir gleich mal reden, was das heißt, im 9. Schwangerschaftsmonat das eben erst festzustellen. Das macht ja mit Ihnen als Familie etwas. Das heißt, das hat Konsequenzen für den Familienalltag, für den Alltag natürlich auch von Lotta. Und darüber würde ich heute ganz gerne mit Ihnen reden. Sie haben uns ein Buch mitgebracht, Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sandra Roth heute unser Sonntagsgast ist im HR3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute ist Sandra Roth. Sie hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht, Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Ein Buch über das Leben mit ihrer Tochter Lotta. Und das ist nicht der echte Name, ne? So viel sei verraten.
Nee, die Kinder haben Pseudonyme.
Ben
und Lotta, wenn man später mal bei Google ihren Namen eingibt, wenn die nach Berlin ziehen oder wenn die, was weiß ich, sich um einen Job bewerben, dann sollen die beide selber entscheiden, ob sie möchten, dass dieses Buch auftaucht. Vielleicht ist ihnen ja peinlich, was ihre Mutter damals geschrieben hat.
Jetzt haben wir eben erzählt, sie haben im 9. Monat erfahren, dass Lotta eine Fehlbildung an einer Ader im Gehirn hat. Was hat diese Diagnose mit Ihnen gemacht?
Das war natürlich ein Schock. Das ist klar, wenn die Ärztin dann so ruhig wird, ne? Wenn sie einen Routine-Ultraschall haben und der Arzt wird ruhig und sagt gar nichts mehr, dann wissen sie, da ist irgendwas, das ist nicht richtig. Solange die Smalltalk machen, ist alles gut. Sobald das aufhört, stimmt was nicht. Das war meine Frauenärztin, die einfach später selber zugegeben hat, sie kannte das gar nicht. Also sie wusste gar nicht, was Vena Galeni-Malformation überhaupt ist. Die hatte einfach ein komisches Gefühl, hat sie selber gesagt, und hat eine Untersuchung gemacht, die eigentlich gar nicht anstand. Die hat die Blutströme sich im Ultraschall angeschaut und hat dann gesagt, da ist so viel Blut im Gehirn, das gehört da gar nicht hin und jetzt fahren Sie mal in die Uniklinik. Das war eigentlich die erste, die meiner Tochter das Leben gerettet hat. Da waren noch ganz viele andere Menschen. Wir sind dann nach Duisburg gefahren. Da kann man diese Fehlbildung operieren. Nicht im Mutterleib, aber man kann, wenn das Kind auf der Welt ist, mit kleinen Kathetern an der Hüfte reingehen und diese Ader langsam veröden lassen. Mhm. Und das hat sie in den ersten 3 Lebensjahren dann 7-mal machen müssen. Jetzt ist diese Ader Gott sei Dank zu.
Also jedes Mal eben auch mit einer langen, mehrstündigen Vollnarkose. Aber sagen Sie mir noch mal diese Situation. Die Frauenärztin wird still und bekommt diese ganz ruhige Stimme. Und Sie fahren dann zur Uniklinik mit dem Taxi oder mit Ihrem Mann. Was ist passiert in diesen Minuten mit Ihnen?
Naja, das zieht einem den Boden unter den Füßen weg, das ist klar. In dem Moment denken sie nur, also ich habe mich sehr lange daran festgeklammert, das wird alles irgendwie noch gut werden. Die haben das ja jetzt festgestellt, also muss man ja irgendwas machen können. Irgendwie kann das ja gar nicht sein. Und ich habe dann erstmal in dieser ersten Zeit einfach gelernt, wie wenig wir eigentlich wissen. Also wir wissen ganz viel darüber, wie wir zum Mond kommen, wir können ins Universum hinaus, wir können die Tiefsee erforschen, aber wir wissen ganz wenig darüber, was unser Gehirn eigentlich alles leistet und was für Folgen das haben könnte, also diese Fehlbildung. Das konnte mir ja keiner sagen, auch nach der Geburt nicht. Also es gibt Kinder mit dieser Fehlbildung, die nach diesen OPs sich unauffällig entwickeln, so heißt das. Also das heißt, sie machen Abitur. Und sie laufen und sie sprechen. Und es gibt Kinder, die es halt nicht überleben. Und dann gibt es Kinder dazwischen. Und wo wir sein würden, das wussten wir eigentlich so erst nach 2 Jahren. Also 2 Jahre lang fördern und warten und gucken, was kommt. Und nach den 2 Jahren, da waren wir schon so verliebt, da war es auch nicht mehr wichtig.
Aber Sie haben gerade gesagt, in den ersten 3 Jahren ist sie an die 7 Mal am Gehirn operiert worden, um diese Ader zu veröden. Und innerhalb dieser ersten 3 Jahre gab es keine Prognose, wie wird sich Lotta entwickeln?
Ja, es gab unterschiedliche Prognosen. Damit muss man auch erstmal klarkommen, dass jeder Arzt was anderes sagt. Aber im Endeffekt, der Arzt, dem ich vertraut habe, der hat gesagt, man kann es einfach nicht sagen. Es kam dann relativ schnell die Diagnose blind, weil man einfach gesehen hat, da hat sich die Sehrinde nicht ausgebildet. Dann kam Epilepsie dazu und dann ist es natürlich so, mit 2 Jahren können die meisten Kinder laufen und schon Worte sprechen und das konnte sie eben nicht. Sie hat uns aber auch ganz schnell beigebracht, dass es eine Sprache gibt jenseits von Worten. Mhm. Als sie noch im Krankenhaus lag, in diesem kleinen Inkubator, in diesem Glaskasten, den ja viele Eltern kennen, die zum Beispiel Kinder haben, die früh auf die Welt kommen oder die einen schweren Start haben, da lag sie da und war angeschlossen an die Maschinen und man konnte den Herzschlag sehen und man konnte sehen, wie die Sauerstoffsättigung war. Und immer wenn die Kurve abfiel und der Monitor Alarm schlug, da habe ich einfach in den Kasten reingesungen, guten Abend, gute Nacht oder was anderes. Und dann hat sich durch meine Stimme der Herzschlag wieder beruhigt und die Sauerstoffsättigung ist gestiegen. Also man kann auf so viele Arten antworten, die nichts damit zu tun haben, dass wir Worte sprechen. Das ist natürlich jetzt fürs Radio total schwierig, aber es gibt eine Sprache jenseits von Worten, mit Körperspannung, mit Atmung, mit Mimik. Die hat eine sehr ausgeprägte Mimik.
Und diese Sprache könnte ich mit Lotta, in dieser Sprache könnte ich mit Lotta auch kommunizieren?
Ja, klar.
Oder ist das was zwischen Ihnen, Sandra Roth und Lotta? Ist das exklusiv oder kann ich das auch?
Ja, Sie dürfen das lernen. Sie dürfen auch. Das ist ja auch ein Ziel des Buches. Mein Sohn hat mal gesagt, Französisch ist echt viel schwerer. Aber es ist ein bisschen eine Geheimsprache. Als wir beim Gesundheitsamt waren, um die Schuleingangsuntersuchung zu machen, wenn wir mal ein bisschen vorspulen, da müssen ja alle Kinder hin, die müssen dann eigentlich Fragen beantworten oder was zeichnen, ne, und gucken, sind die fit für die Schule. So, Lotta war klar, die kann das nicht. Ne? Und ich habe dann auch natürlich in diesem Gespräch all diese Fremdwörter benutzt, damit sie nicht hören muss, wie ich sage, sie kann nicht laufen, nicht sehen, nicht sprechen.
Was ist das Fremdwort für sie kann nicht laufen?
Ja, spastische Zerebralparese Stufe 5.
Okay, ganz kurz den Gedanken behalten. Und Sie haben ja schon gesagt, wir springen jetzt ein bisschen vor aus Kleinkindern, aus Babys werden Kinder und die wollen in die Schule. Und das war bei Lotta eben auch so. Darüber reden wir gleich. Sandra Roth ist heute unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Mit ihrem Buch Lotta Schultüte hat sie die Bestsellerlisten gestürmt. Ich bin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit Ihnen, Frau Roth. Unser Gast an diesem Sonntag hier beim hr3 Sonntagstalk ist die Autorin und Journalistin Sandra Roth. Sie hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht über das Leben mit ihrer Tochter Lotta. Der Name ist nicht der richtige Name aus Schutzgründen und Lotta ist jetzt ein Schulkind. Sie ist mehrfach schwerstbehindert, war vorher 3 Jahre im Kindergarten und zwar in einem Regelkindergarten, der inklusiv gearbeitet hat. Aber Frau Roth, wir beamen uns nochmal in die Situation, die alle mit schulpflichtigen Kindern eben kennen. Der Check, was können die Kinder, welche Schule ist die richtige?
Gesundheitsamt. Da saßen wir da und ich habe eigentlich nur darüber geredet, was sie nicht kann, weil das ja das Interessante ist. Für die Ärztin habe ich mir gedacht, die Ärztin hat aber nicht den Blick von meiner Tochter gewendet. Meine Tochter hat auch ihre Aufmerksamkeit nicht von der Ärztin gezogen und hat sie angelächelt und ihr die Küppchen gezeigt. Und als wir später das Gutachten nach Hause bekommen haben, da standen natürlich all die Defizite. Ne? Und dann stand da im kinderneurologischen Gutachten unter Kontaktaufnahme charmant. Also das Kind ist jetzt amtlich attestiert charmant. Ich hätte gerne einen Ausweis dafür. 100%.
Charming Lotta.
Ja.
Charming Lotta. Alle Eltern träumen für die Zukunft von ihren Kindern etwas. Das kann ganz weit über den Tellerrand hinaus sein. Das kann ganz nah und eben charmant und liebevoll sein. Wie weit träumen Sie, Frau Roth, wenn Sie an Zukunft denken für Sie und für Lotta in Bezug auf diesen Begriff?
Ich träume von einem selbstbestimmten Leben für meine Tochter in einer inklusiven Gesellschaft, die ihr das auch ermöglicht. Selbstbestimmt heißt nicht selbstständig. Mir ist schon klar, dass jemand, der so stark eingeschränkt ist wie meine Tochter, der wird immer Assistenz brauchen oder Hilfe. Aber ich möchte, dass sie selber bestimmt, wer sie duscht. Ich möchte, dass sie selber bestimmt, was sie aufs Brot kriegt. Ich möchte, dass sie nicht nach Dienstplänen verwaltet wird, sondern dass sie ein Leben hat, so wie wir alle auch. Und an allem, worauf sie Lust hat, teilnehmen kann. Und zwar auch ohne mich. Nicht, weil ich nicht gern mit ihr zusammen wäre. Sie ist eine Freude. Ich bin gern mit ihr zusammen. Aber ich glaube, irgendwann werde ich sie nerven. Ich meine, kaum jemand hat
alle
gerne
müssen
seine...
sich abnabeln. Ja, auch Lotta wird sich abnabeln müssen.
Alle müssen auch sprichwörtlich mit Türen schmeißen können, auch wenn sie es körperlich nicht können.
Genau. Und auf diesen Mutter-Tochter-Konflikt freue ich mich schon. Das wird bestimmt ein Buch bei Ihnen.
Ja, vielleicht schreibt sie das ja dann.
Ja, genau. Vielleicht gucken wir noch mal auf diesen Begriff inklusiv. Was heißt das?
Ja, inklusiv ist eine Weiterentwicklung des Begriffs integrativ. Also Integration heißt, du darfst mitmachen, wenn du dich an die Regeln hältst und wenn du dich ein bisschen anstrengst, damit du auch mitmachen kannst. Inklusion heißt, alle gehören dazu, egal was sie können, und wir schauen als Gesellschaft darauf, was braucht jemand, um mitzumachen. Also braucht jemand zum Beispiel eine Rampe, um in die Schule zu kommen, oder braucht jemand vielleicht leichte Sprache in Broschüren, um sich eine Meinung bilden zu können, weil eben lange Sätze verwirrend sind. Oder braucht jemand vielleicht diese kleinen Punkte auf den Tasten vom Geldautomat, damit er selber Geld abheben kann, auch wenn er die Zahlen nicht sehen kann. Mhm. Also wir gehen von der Gesellschaft auf. Inklusion heißt, wir als Gesellschaft bieten dem Einzelnen, was er braucht, um mitzumachen. Integration ist umgekehrt. Ne? Du, der Einzelne muss die Leistung erbringen. Mhm. Inklusion ist, wir gehören alle zusammen. Und da geht es nicht nur um Behinderung, da geht es um Menschen mit Migrationshintergrund, da geht es um alle, die in unserer Gesellschaft leben. Jeder von uns ist ja auch ein bisschen anders. Ne? Wir sind ja, alle haben ja irgendwie eine Macke.
Ja, ohne Macke wäre
ja
langweilig.
Ja, und wenn wir sie jetzt nicht haben, dann kriegen wir sie später. Also 96% der Behinderungen sind nicht angeboren, sondern die entwickeln sich später.
Alle profitieren in ihren Augen von Inklusion?
Ja, sicherlich. Also wenn wir es schaffen. Die Frage ist ja, wie kommen wir dahin? Wir sind ja noch nicht da, ne? Mhm. Wenn wir schon da wären, dann wären zum Beispiel nicht 2 von 3 Arztpraxen nicht barrierefrei. Also 2 von 3 Praxen kann meine Tochter nicht besuchen. Wenn ich mit ihr zum Kinderarzt gehe, dann muss ich jemanden finden, der sie mit mir zusammen die Treppe hochträgt. Und das ist was, so ein ganz einfaches Beispiel, wo ich sage, wenn wir eine inklusive Gesellschaft hätten, dann wäre das zum Beispiel nicht. Und das wäre für alle schön.
Jetzt sagen ja die Kritiker, naja gut, wir können ja das ganze Land nicht einebnen. Mhm. Was antworten Sie denen?
Ja, es geht natürlich nicht ums Einebnen. Aber wenn wir uns angucken, dass wir alle alt werden und dass wir alle mit dem Rollator vielleicht irgendwann unterwegs sind, wenn wir nicht vom Bus überfahren werden vorher, dann sollten wir uns doch darum kümmern, dass wir alle daran teilhaben können. Und alle gehören zu dieser Gesellschaft. Und das kann ja auch langsam gehen. Aber jetzt zum Beispiel ist es gesetzlich so, dass Bundesbehörden barrierefrei sein müssen. Mein Leben spielt sich aber nicht in der Bundesbehörde ab. Wir können da weitergehen. Ich war zum Beispiel mit meiner Tochter in New York. Es gibt ja auch in dem Buch ein schönes New York-Kapitel. Mhm. Da merken Sie einfach, New York ist leichter als Köln. Und das ist doch seltsam.
Andere Orte sind schon weiter. Über diese anderen Orte werden wir im Laufe der Sendung heute noch sprechen. Ich möchte noch mal zurück zu Lotta, die jetzt vom Gesundheitsamt die Charming-Bescheinigung ganz offiziell hat. Sie hatte ja, bevor sie in die Schule geht, einen Kita-Alltag mit Malen, Basteln, Toben, Fangen, Spielen, Bauen, Matschen, Kinderlieder singen, alles, was dazugehört. Ein ganz normaler eben Kita-Alltag. Wie war Ihr Platz in dieser Kita?
Das war schon sehr nah dran an der inklusiven Gesellschaft, über die wir eben gesprochen haben. Da war sie einfach ein Kind. Das war ein Kind im Rollstuhl, klar. Ne? Also die Kita war barrierefrei, das waren auch nur 30 Kinder. Das waren ideale Bedingungen, um die Inklusion umzusetzen. Es hängt leider auch oft an den Bedingungen, ob es klappt oder nicht. Da hat es geklappt. Da war meine Tochter einfach ein Kind, das auch den Matsch zwischen den Zähnen hat und die Farbe an den Fingern und das eine Geburtstagseinladung im Rucksack hat und einen Freund und eine Freundin. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass da alle davon profitieren.
Eben also nicht Behinderte und behinderte Kinder, die haben zusammen gelernt, sie haben zusammen gespielt, sie haben den Tag zusammen verbracht und wie Sie eben auch sagen, Freundschaften geknüpft. Wir sind ja in der ARD-Themenwoche, Frau Roth, zum Thema Gerechtigkeit. Darüber sprechen wir heute auch. Und die Frage ist ja, wenn so etwas gerecht verteilt läuft mit Kindern mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Warum wird das eigentlich immer schwieriger, je älter die Kinder werden? Und Sie sind Autorin von Lotta Schultüte und wie der Plan aufgegangen ist mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Das müssen Sie uns gleich erzählen hier im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute ist Sandra Roth. Sie hat gerade ihr 2. Buch veröffentlicht, Lotta Schultüte. Und Lotta ist ein mehrfach schwerbehindertes Mädchen. Was haben Sie überlegt, was Sie in die Schultüte packen bei einem Mädchen, was nicht schlucken kann?
Ja, man kann ja nicht Gummibärchen reintun, ne? Weil das hatte mein Sohn zum Beispiel. Der ist ja 2 Jahre älter in seiner Schultüte. Und wenn ich ihr ein Gummibärchen reingepackt hätte, dann wäre es vielleicht ihr letztes gewesen, weil sie schluckt das einfach runter. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich. Deswegen habe ich mir was im Internet bestellt und stand dann am Tag der Einschulung da und habe Zuckerwatte selber gemacht und habe Zuckerwatte in diese Schultüte hineingepackt.
Ah, weil die sich auflöst.
Zuckerwatte kann man auch essen, wenn man nicht kauen kann. Und dazu noch ein Hörspiel und noch ein paar Wachskreiden, die man auch mit der Faust gut packen kann. Und am Ende hatte sie eigentlich in der Schultüte, was da alle haben, nämlich viel zu viel.
Süßes, dann eben doch. So eine Schulsuche für das Kind nach der Kita ist ja für alle Eltern eine Herausforderung. Was für eine Schule haben Sie gesucht für Lotta?
Ich habe eine Schule gesucht, die so ein bisschen ist wie die Fortsetzung der Kita. Weil wir haben ja eben darüber gesprochen, wie gut das funktioniert hat. Sie hatte da auch eine Begleitung, eine Fachkraft, die ganze Zeit bei ihr ist und die sie fördert. Sie können ja auch in einer inklusiven Kita nicht ein schwer mehrfach behindertes Kind einfach mit 14 anderen in eine Gruppe stecken und sagen, das sollen die Erzieher mal irgendwie hinkriegen. Sie hat Anspruch auf eine 1:1 Betreuung. Also fürs Füttern, für die ganze Pflege, aber auch fürs Fördern. Also für eben helfen, in die Gruppe zu integrieren, ne? Dass sie auch bei allem teilhaben kann. Das ist ja ziemlich viel Aufwand. Und es war klar, diejenige kommt mit in die Schule und sie hat auch in der Schule darauf Anspruch. Und deswegen habe ich mir auch zuerst mal inklusive Schulen angeschaut, um das fortzusetzen, was wir in der Kita gemacht haben. weil seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, die eben auch erlaubt, dass Kinder mit Behinderung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung
volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft, ne? Artikel 3 ist das.
Genau. Das heißt, an allem teilhaben, also nicht nur um Schule.
Bildung, jetzt. Kultur, Wahlrecht, all die Dinge.
Genau. Überall dabei sein. In NRW hat man sogar einen Rechtsanspruch auf einen Platz an einer inklusiven Schule. Ich habe mir dann eine angeschaut, die damit geworben hat, inklusiv zu arbeiten. Die hatten sogar einen Aufzug und die hatten auch einen Rollstuhlfahrer. Die hatten Sonderpädagogen, einen Ergotherapieraum. Ich war ziemlich begeistert. Und dann hat der Rektor nur gesagt, gewickelt wird hier nicht. Ich habe dann noch so ein bisschen hin und her mit dem diskutiert, weil ich gesagt habe, naja, ein Aufzug ist aber teuer und ein Wickeltisch ist jetzt nicht teuer und sie würden ja nicht wickeln, auch die Lehrer würden ja nicht wickeln. Und im Endeffekt war mir einfach klar, das Kind ist da nicht erwünscht.
Das war ein bisschen die Ausrede des Direktors zu sagen, diesen Aspekt können wir dann nicht erfüllen.
Ich denke, man hätte das durchsetzen können, das kann man beantragen. Wir sind Eltern, die mitmachen. Wir haben ja auch Glück, ne? Wir sprechen Deutsch als Muttersprache. Wir haben Kapazitäten frei. Ich bin Journalistin, ich kann eine Anwältin organisieren. Und mir hat dann aber eine Freundin gesagt, die selber Grundschullehrerin ist und die auch an der Schule arbeitet, die inklusiv ist. Ich mag dein Kind, aber ich hätte Angst, wenn sie bei mir im Klassenzimmer sitzt. Und das war was, das mich als Journalistin auch interessiert. Hat, warum ist da Angst? Warum haben Menschen Angst vor meinem Kind? Was ist los?
Und was überfordert uns eben in der Grundschule, was in der Kita eben noch geklappt hat?
Ja, das ist tatsächlich typisch. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, also in der Kita sind noch 2/3 der Kinder mit Förderbedarf in inklusiven Einrichtungen. In der Grundschule sind es schon nur noch 44%. Und dann, wenn wir auf die weiterführenden Schulen schauen, sind es nur noch 1/3. Und proportional dazu steigt dann der Anteil im Fördersystem.
Und wenn wir sagen, okay, wir müssen uns das nochmal anschauen, eine erfolgreiche Inklusion, wie können wir die erleichtern, eben auch für die Schulen? Wem müssen wir dann zuhören? Eher Eltern wie Ihnen? Müssen wir den Lehrern zuhören oder dem Direktor, der sagt, bis hierhin aber nicht weiter?
Ich würde ehrlich gesagt sagen, das ist eine Sache, die müssen wir alle schaffen. Mhm. Wir müssen das alle zusammenstimmen. Das ist eine große Revolution eigentlich für unser Bildungssystem.
Aber es ist keine laute Revolution.
Nein,
es ist häufig doch so, dass Eltern mit Behinderten, bei Ihnen jetzt mehrfach behinderte Tochter, dann doch alleine gelassen werden. Jeder kämpft für sich alleine.
Was wir brauchen für die Lehrer, das sagen diese Lehrer ja auch selber, ist, wir brauchen größere Klassenzimmer und kleinere Klassen. Das ist etwas, wovon alle Kinder mit Sicherheit profitieren
brauchen
würden.
Brauchen wir Weiterbildung, verpflichtende Weiterbildung.
Ja, verpflichtende Weiterbildung für die Lehrer. Wir können nicht einfach jemanden mit einem längeren Gespräch auf Inklusion vorbereiten und dann sagen, ab jetzt sind 5 von deinen Kindern in deinem Klassenzimmer.
Also das heißt auch eine Doppelbesetzung.
Ne? Also das heißt, das Fachwissen, das ja auch da ist, auch zu den Kindern bringen, dahin, wo die Kinder gehen. Das ist ein UN-Menschenrecht.
Ne? Und trotzdem stoßen ja viele an ihre Grenzen. Trotzdem, und die Erfahrung haben sie ja auch gemacht, daran kann man bei Lotta Schultüte eben auch lesen, wollen viele diesen Weg eben nicht gehen, obwohl er gesetzlich verankert ist. Viele fordern sogar ein Ende der Inklusionsbemühungen. Ja? Die sagen, wir schaffen das nicht, das ist zu groß. Was antworten Sie denen, Frau Roth?
Ja, das Buch ist ja auch eine Suche nach einer Antwort. Was halte ich denn jetzt davon? Ich habe versucht, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Das ist ja auch eine Frage, ist das, sind die Förderschulen nicht zum Beispiel genug? Warum denn nicht einfach nur die Förderschulen? Da werden die doch gut versorgt, das reicht doch. Gut, erstmal ist es ein Menschenrecht. Wir haben vor längerer Zeit Jungs und Mädchen auch noch getrennt unterrichtet, weil wir gesagt haben, dann können die Jungs sich besser konzentrieren, die Mädchen sind unter sich besser aufgehoben. Heutzutage würde das keiner mehr, denke ich, so sehen.
Also man kann nicht einfach aufhören, ein Menschenrecht umzusetzen.
Man kann auch nicht einfach Kinder aufgrund von körperlichen Merkmalen auseinanderreißen. Das Recht auf Teilhabe, das mag in der Schule anfangen und da ist es sehr kompliziert umzusetzen, das ist klar. Aber es geht ja nicht nur um Schule, es geht um die Gesellschaft, in der wir alle leben. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, wo mich Kinder fragen, ob meine Tochter ansteckend sei und wo Erwachsene fragen, ob man da nichts mehr machen konnte in der Schwangerschaft. Und ich denke, eine inklusive Gesellschaft sieht anders aus. Wir würden alle davon profitieren, wenn wir es schaffen, uns zu begegnen und uns auch aufgeschlossen zu begegnen. Also diese Neugier zu erhalten aufeinander. Im Moment lebt ja so ein bisschen jeder in seiner Nische. Ich kann komplett in der Parallelwelt meiner Tochter mich verstecken.
Und das machen ja einige. Sie haben sich entschieden, es eben nicht zu tun. Nun ist das auch ihr Beruf, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu schreiben. Und wir eben das Glück haben, da in ihre Welt auch nochmal mit einzutauchen, die ja, wie Sie sagen, eben auch unsere aller Welt ist und eine Bereicherung für uns alle sein kann. Wir wollen gleich mal wieder eintauchen in Lottas Alltag in der Schule. Und das machen wir gemeinsam mit unserem Sonntagsgast hier beim HR3 Sonntagstalk, Sandra Roth. Und ich bin Bärbel Schäfer. Die Journalistin Sandra Roth und ich verbringen mit Ihnen heute zusammen diesen HR3 Sonntagstalk und wir reden über das Leben mit einer 6-jährigen Tochter. Lotta, so heißt die Tochter von Sandra. Sie sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen, nicht sehen, kaum greifen und nicht schlucken. Sie war aber sehr glücklich in einem ganz normalen Regelkindergarten. Das haben Sie ja eben schon erzählt, liebe Frau Roth. Aber jetzt sollte Lotta ja in eine inklusive Schule. Das war ihr Plan. Auf welcher Schule ist Lotta denn jetzt?
Ja, wir haben uns am Ende auch für eine Förderschule entschieden, wie die meisten Eltern von Kindern mit Behinderung immer noch. Dem Kind geht's da sehr gut. Wir haben uns für die Schule entschieden, die ihr die meisten Möglichkeiten bietet, die meisten Entwicklungsmöglichkeiten. Es reicht ja nicht, wenn sie einfach nur dabei ist. Also wir haben ja auch Schulen gesehen, die inklusiv waren, wo ich gesagt habe, das reicht mir nicht als Mutter, weil ich ihr ein selbstbestimmtes Leben wünsche. Ich werde irgendwann nicht mehr da sein. Ich werde nicht da sein, mein Kind wird aber noch da sein, wird dann kein Kind mehr sein, sondern ein erwachsener Mensch, der bei allem Hilfe braucht.
Ist das eigentlich vorstellbar, dass man bei einem Kind als Mutter nicht mehr da ist? Ein Kind, was so viel Aufmerksamkeit natürlich auch braucht im Alltag, so viel Unterstützung braucht. Kann man das denken?
Naja, ich versuche ja immer noch unsterblich zu werden. Ich schaffe es nur leider nicht. Das würde ich mir wünschen, tatsächlich.
Wie sieht denn Ihr Unterricht aus in der Schule, damit sie selbstständig hinausfliegen kann in die Welt wieder, wie sich das ja alle Mädchen wünschen?
Soll sie auch.
Ja, genau.
Soll sie auch. Und sie ist auch schon auf einem sehr guten Weg. Also sie hat jetzt einen Sprachcomputer, so ähnlich wie das Stephen Hawking hatte.
Wie bedient sie den?
Sie hat kann den ja nicht übers Sehen steuern, wie viele, weil sie nicht sieht. Sie hat einen kleinen Kopfhörer am Ohr und der sagt ihr, was zur Auswahl steht. Zum Beispiel, ich habe noch Hunger oder ich bin satt. Und das hört sie immer abwechselnd. Und wenn das kommt, was sie sagen möchte, dann muss sie mit ihrem Ellenbogen, den Ellenbogen nach hinten bewegen, einen Schalter betätigen. Und dann klickt sie das quasi an und dann sagt das, ich habe noch Hunger.
Also sie spricht mit dem Ellbogen?
Mit dem Ellenbogen quasi. Also der Computer spricht für sie mit deiner Kinderstimme. Also was sie am häufigsten anklickt ist, ich habe Langeweile, was machen wir jetzt? Ich habe immer noch die Macht, ihr zu sagen, das darfst du jetzt sagen und das nicht. Aber ich mache da auch Sachen drauf wie, ich will noch nicht ins Bett und du bist doof und ja, ich wünsche mir, dass sie damit schimpfen kann. Und
wie lernt man damit Mathe, Deutsch, vielleicht eine Sprache?
Man lernt zum Beispiel Deutsch, sie ist jetzt bei der Anlauttabelle, also fängt Mama mit M an. Ja oder nein. Und in dem Fall haben wir das dann nicht mit dem Computer gemacht, sondern wenn sie den Kopf nach links dreht, ist es ja. Das ist sie immer ungeheuer stolz, wenn sie das richtig hat. Mein Sohn ist auch ganz glücklich, weil sie endlich Hausaufgaben hat, so wie er auch.
Damit er nicht mehr der Einzige ist, ne?
Ja.
Viele sehen ja die Förderschule, Sie haben es gerade gesagt, es kann ein Rückzugsort sein, in dem man sich so ein bisschen die Decke über den Kopf wirft und sagt, okay, ich habe mit dem Rest nichts zu tun. Viele sagen aber auch, es kann eine Isolationsfalle sein. Würden Sie so weit gehen?
Das kommt auf die Kinder an und das kommt auf die Schule an. Ich finde es sehr schwer, das zu verallgemeinern. Für meine Tochter ist es jetzt die richtige Wahl gewesen. Das heißt aber nicht, dass das für alle Kinder so ist. Ich habe ja gewählt zwischen zwei nicht gleichwertigen Alternativen. Also ich hatte die Wahl zwischen einer Schule, wo sie vielleicht hätte dabei sein können, wenn wir Glück gehabt hätten, und Schulen, die partout nicht wollten. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, das All-Inclusive-Modell, wo wirklich für sie gesorgt ist und wo sie auch willkommen ist und mit offenen Armen empfangen wird. Das ist nicht wirklich eine Wahl. Das heißt, wir können uns nicht dahinter zurückziehen, dass jetzt die Förderschulen für alle Kinder das Richtige sind.
Kann sie von da aus noch wechseln auf eine andere Schule?
Ja, könnte sie sicherlich, aber ich weiß, im Moment bin ich da sehr glücklich. Für sie war das richtig, sie ist da auch sehr zufrieden. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass da keine Kinder ohne Behinderung sind und die Förderschulen verändern sich auch durch Inklusion. Also man sieht schon, dass Kinder, die mit eher leichteren Behinderungen, jetzt in Anführungszeichen, ne, die gehen eher in die Inklusion. Also wenn sich die Zahlen anschauen, ist es tatsächlich von der Behinderungsart abhängig, ob Kinder auf eine inklusive Schule gehen. Also bei Kindern mit Körperbehinderung zum Beispiel hat sich das in den 10 Jahren seit der UN-Behindertenrechtskonvention, seit die eingeführt wurde, nicht verändert. Mhm. Und bei Kindern mit geistiger Behinderung sind sogar noch mehr auf Förderschulen gegangen, prozentual, als vor der UN-Behindertenrechtskonvention. Das heißt, wir haben bei der Inklusion wirklich noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns.
Es ist das Recht auf Teilhabe. Das ist eben eine Kernaussage der UN-Behindertenkonvention. Mhm. Wo kommen Sie an Grenzen?
Wir sind zum Beispiel im Deutschen Museum in München aus dem Planetarium geflogen, weil
warum?
der Rollstuhl ist hier nicht erlaubt. Das ist hier verboten, hat der Museumsmitarbeiter gesagt. Die Leute strömten alle an uns vorbei und mein Sohn hat gesagt, warum sind wir denn hier verboten? Ich habe gesagt, wir sind nicht verboten. Ich glaube, der Rollstuhl, das war wahrscheinlich an, so wie es immer ist, an Fluchtwegen. Ne? Wenn es dann brennt, dann soll ja keiner über den Rolli stolpern. Aber ich finde ja doch, die Sterne sind für alle. Das Problem ist, solange wir es von Ausnahmen abhängig machen, und es gibt ganz viele tolle Leute da draußen, ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es gibt immer jemand, der mir hilft, meine Tochter die Treppe hochzutragen. Es gibt immer jemand, der sagt, natürlich kriegen wir das irgendwie hin, natürlich kommen sie, natürlich dürfen sie beim Konzert dabei sein. Das ist schön und das freut mich jedes Mal, aber es sollte nicht so sein. Ich möchte einfach Karten kaufen können fürs Familienkonzert und ins Planetarium und wissen, dass ich da rein kann. Ich finde das auch nicht zu viel verlangt.
Ist das in anderen Ländern denn anders? Sie haben vorhin erwähnt, bei einem Urlaub in New York. Was haben Sie denn dort erlebt, was dort besser läuft?
New York ist tatsächlich leichter als Köln, weil da können Sie die Hand ausstrecken in Manhattan zum Beispiel und dann hält ein Rollstuhltaxi. Hier müssen Sie sich 2 Wochen vorher anmelden und wenn dann noch Weihnachten ist und Sie wollen mit dem Rollstuhltaxi fahren, dann müssen Sie sich noch ein bisschen früher anmelden. Sie kommen in alle Museen rein. Wir waren zum Beispiel auch im Museum of Natural History und durfte alles anfassen, weil sie sieht ja die Dinosaurier nicht. Sie durfte Knochen in die Hand nehmen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich hoffe, das ist gut versichert.
So wie Sie es eben aus Deutschland kennen.
Ja, aber es hat alles wunderbar funktioniert und das liegt natürlich auch daran, dass das in den USA gesetzlich vorgeschrieben ist. Also wenn Sie da nicht in einen Laden reinkommen, dann ist das im Zweifelsfall Diskriminierung und das kann man verklagen, das kann man kritisch sehen oder auch nicht, aber da sind halt alle darauf eingestellt und sie werden da mitgedacht. Das hat mich sehr erstaunt, wie anders sich das anfühlt. Das sind ja alles nur Kleinigkeiten. Aber wenn da eine Rampe ist, fühlt man sich doch gleich viel willkommener.
Und es macht eben sicherlich auch einen großen Punkt aus, dass Sie unabhängig sind. Denn Sie beschreiben in Ihrem Buch Lotta Schultüte eben auch diese oft mitleidsvollen Blicke. Und man will helfen. Klar, man hält auch die Tür auf. Sie haben es ja so schön gesagt, man kann, selbst wenn es eine Schiebetür ist, so wie wir das ja in New York dann häufig haben, auch jemanden den Vortritt lassen und nochmal charmant lächeln. Wir wollen gleich nochmal reden über diesen Neugier, den Ehrgeiz, die Vorfreude, die Lotta ja empfindet, wenn sie in der Schule ist und wie ihr Alltag heute in der 3. Klasse dort tatsächlich aussieht. Und das machen wir mit unserem hr3-Sonntagsgast Sandra Roth. Unser Gast heute bei hr3 im Sonntagstalk ist Sandra Roth, Journalistin, Mutter von Lotta und Ben. Und über Lotta hat sie ihr 2. Buch geschrieben. Ben kommt natürlich auch drin vor. Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Lotta, 6 Jahre alt, kann nicht laufen, sehen oder sprechen. Sie kann hören, verstehen und auch ohne greifen zu können, hat sie die Familie fest im Griff. Man liest dieses Buch, ist emotional berührt an ganz vielen Stellen und trotzdem sagt es eben auch etwas aus über unser Land, über den Umgang mit Behinderungen im Alltag. Darüber haben wir heute auch gesprochen. Sie sehen in Lotta vieles andere, was wir vielleicht gar nicht sehen können, wenn sie uns im Rollstuhl mit ihnen entgegenkommen. Wie reagieren die Leute, wenn sie mit ihrer Tochter unterwegs sind?
Naja, viele tun so, als wären sie unsichtbar, als wäre sie unsichtbar. Also die schauen weg, so wie ich das früher auch gemacht hätte. Ich muss mich ja immer noch mal dran erinnern, wie war denn das früher? Was hast du denn gemacht?
Wovor haben sie denn weggeguckt, was die anderen heute vielleicht machen bei Lotta?
Ich wollte bloß nicht hinstarren, weil ich weiß ja, anstarren, das macht man nicht, also guckt man weg.
Und weggucken ist auch nicht richtig gut?
Naja, weggucken ist halt so, als wäre sie nicht da. Ne? Wenn jemand starrt, dann kann ich ihn ja noch nett anlächeln und kann versuchen, Kontakt herzustellen. Wenn jemand wegguckt, wird es ganz schwierig.
Wie macht man es richtig? Geht das eigentlich? Ist richtig machen?
Ja, ich mache es ja auch ganz oft falsch. Ne? Wenn ich ohne mein Kind unterwegs bin, dann begegne ich einer Familie mit einem Kind mit Behinderung und will die am liebsten umarmen und sagen, ich habe auch so ein Kind. Ist natürlich auch total übergriffig jetzt so in der Öffentlichkeit.
Sie sagen, Menschen, die vielleicht Geschwister haben oder Kinder auch mit Behinderung, die erkennen sich untereinander. Ja, da gibt es das Beispiel mit der Stewardess. Das fand ich ganz erstaunlich.
Es ist ein kleiner Geheimclub da draußen. Die Stewardess hatte auch eine Schwester mit Behinderung. Ich mache das ja dann auch. Ich gehe ja dann auch zu den Eltern hin und sage, ich habe auch so ein Kind. Das passiert mir auch. Es ist mir in Skigondeln passiert, in New York, am Strand, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, meine Tochter oder mein Bruder oder meine Cousine oder auch mal meine Schüler, ne, wenn das Sonderpädagogen sind, leider sehr selten mein Kollege oder meine Freundin. Das kommt vielleicht noch, wenn die Inklusion weiterkommt.
Das ist ja ihr Ziel. Also, was kann man richtig machen? Freundlich lächeln, fragen, hey, was hat sie denn? Oder wegschauen, starren?
Ja, starren ist natürlich doof. Da kann man auch irgendwo gegenlaufen. Ist jemand neulich auch passiert, sehr unangenehm. Ja, das Kind sehen, nicht den Rollstuhl. in die Augen gucken, nicht auf die Behinderung. Das machen, was man immer macht. Ich meine, sind Sie ein Mensch, der mit jedem Kind shakert, der jedes Kind anspricht und sagt, na, bist du aber süß, wo bist du auf dem Weg hin? Dann machen Sie das mit meinem Kind auch. Wenn Sie aber jemand sind, der nie mit Kindern redet, weil, oh Gott, die Nerven, dann auch nicht mit dem, bloß weil es behindert ist. Einfach eine Selbstverständlichkeit im Umgang. Und wenn wir eine Anleitung dafür brauchen, dann wird es natürlich schwierig mit dem sich natürlich verhalten, kann man ja nicht so bewusst. Wir kennen uns halt einfach nicht richtig. Wenn wir Kinder in diese Förderschulen schicken, wie ich ja auch, dann sind die fast den ganzen Tag weg. Dann begegnen die den anderen Kindern nicht. Mhm. Das heißt, Kinder ohne Behinderung spielen eher selten mit Kindern mit Behinderung auf dem Spielplatz oder begegnen sich zufällig beim Sport. Das sind zwei getrennte Welten. Das heißt, wenn wir aufwachsen und wir haben es nicht gelernt, dann treffen wir uns als Erwachsener wieder, haben ganz viele Ideen im Kopf und sagen uns, wir wollen das richtig machen. Und dann wird es aber für alle so ein bisschen unangenehm. Mhm. Daher ja auch die Bücher in der Hoffnung, diese zwei Welten ein bisschen näher aneinander zu bringen. Weil ich ja auch sehe an meinem Sohn und ich sehe es an den Freunden meiner Tochter, dass das nicht so sein muss.
Ja, Ben ist der große Brückenschläger, ne?
Ja.
Also das muss man wirklich sagen. Nicht nur, dass die beiden, Ben und Lotta, beste Kumpels sind und er sich freut, dass sie jetzt auch Hausaufgaben aufhat. Aber wie ist das, wenn beide zum Beispiel eingeladen sind auf dem Kindergeburtstag und andere Kinder kennen Lotta nicht und sie kommen rein mit dem Rollstuhl? Vorausgesetzt, sie kommen in die Wohnung.
Ja, auch wir tragen die überall hoch. Noch bin ich stark, noch habe ich Muskeln. Das ist, man merkt gleich, welche Kinder meine Tochter kennen und welche nicht. Also zum Beispiel waren wir auf einem Kindergeburtstag, da hat ein Mädchen dann gesagt, was hat die denn? Ich habe dann erstmal nichts gesagt, weil ich bin ja da jetzt nicht als Mutter, ich versuche mich da zurückzuhalten und da waren ja auch andere Kinder, die meine Tochter kannten und ihre Freundin ist direkt in diese Bresche gesprungen und hat gesagt, das ist nicht das kennst du einfach nicht. Ich kenne das schon, ich kenne die Lotta seit ich 2 bin. Daraufhin ihre andere Freundin, ich kenne die aber noch länger, ich kenne die nämlich schon seit ich 1 bin. Ich bin nämlich mit 1 in die Kita gekommen. Gar nicht, ich kenne die länger, immer so hin und her. Und den ganzen Geburtstag haben sie dann so wie mit allen anderen Kindern auch mit ihr gespielt. Sie haben abwechselnd den Rollstuhl geschoben, sie haben abwechselnd mit ihr zusammen was gemacht und am Ende des Geburtstages hat dieses Kind, das am Anfang gesagt hat, gefragt, darf ich auch mal schieben? Dann hat mal die Freundin meiner Tochter sie angeguckt und hat gesagt, warum fragst du mich denn das? Ich darf das doch nicht entscheiden. Das entscheidet die Lotta, wer schieben darf. Du musst die Lotta fragen. Und die hat sich dann vorgebeugt und hat gesagt, darf ich deinen Rollstuhl schieben? Und die Freundin hat gesagt, du siehst jetzt am Gesicht, ob sie ja sagt oder nein. Sagt das Gesicht eher ja, dann darfst du. Meine Tochter war so gütig zu lächeln. Das war dann ein Ja.
Das sagen sie ja auch, ne? Man erkennt Lotta an ihrem Lächeln, ja? Das immer dann wieder aufblitzt.
Ja, die hat den
Schalk
im Nacken.
Das ganz was Besonderes eben dann tatsächlich ist. Wollen wir gleich nochmal sprechen über die Situation von Geschwisterkindern mit einem mehrfach behinderten, schwerbehinderten Kind? Wie ist das eigentlich für Ben? Gibt es genauso viel Aufmerksamkeit? Muss der irgendwo Abstriche machen? Wie funktioniert das Miteinander dieser Geschwister? Gehen Sie mit auf die Reise gleich, Frau Roth?
Gerne.
Gut, dann sind wir gleich wieder verbunden hier im HR3 Sonntagstalk. Unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Sandra Roth, Autorin des Buches Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Lotta haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Es gibt aber nicht als Nebenfigur, als zweite Hauptfigur, so würde ich sagen,
der
nicht mit auf dem
Star.
Titel, der heimliche Star,
das
den Brückenbauer, der Herzenswärmer und den Bruder, den man sich nur wünschen kann. Aber Lotta hat Glück, ihn zu besitzen, den Ben. Wie ist das für Geschwisterkinder?
Ja, der Ben ist 2 Jahre älter als meine Tochter. Und das war natürlich auch meine große Sorge, als wir damals dann in der Schwangerschaft erfahren haben, dass es vielleicht ein Kind mit Behinderung sein könnte. Habe ich gedacht, wie geht denn das? Wie soll das denn gehen, mein armer kleiner Prinz. Weil man schätzt, so 10-20% der Kinder, die Geschwister haben mit Behinderung, leiden eher an Depressionen oder überfordern sich, stecken vielleicht auch zu viel zurück, um ihren Eltern keine Belastung zu sein. Und wir haben uns von Anfang an vorgenommen, das versuchen wir anders zu machen. Das kann man sich natürlich auch nur bedingt vornehmen.
Das sich vornehmen.
Ja.
Und was wollten Sie anders machen?
Ja, wir wollten einfach, dass seine Sorgen genauso wichtig sind wie ihre. Also, dass seine Sportereignisse, sein Fußballspiel genauso wichtig ist wie ihr epileptischer Anfall. Und dass ihre Krankenhaustermine nicht automatisch einen Kindergeburtstag schlagen, auf dem er eingeladen ist. Also, dass wir versuchen, das miteinander auszubalancieren und nicht zu sagen, das eine ist jetzt Leben und Tod und das andere ist nicht wichtig. Das andere ist ja auch seine Kindheit. Und das ist genauso wichtig wie ihre. Wir haben zum Beispiel von Anfang an auch mal jemand engagiert, der dann Lotta nimmt. Also ich meine, das ist ja auch ein Glück, dass wir das überhaupt können, dass jemand anders Lotta nimmt und wir mal Exklusivzeit mit ihm verbringen.
Da hatten Sie schon früh gute Antennen, wer das sein könnte, ne?
Ja, wir hatten ja jemand, der auch schon, also die, damals war es ja noch eine Babysitterin, würde ich ja sagen. Damals waren die Kinder ja noch klein. Heute ist das auch noch so, dass wir ab und zu einfach zu dritt mit ihm was unternehmen. Wir wollten jetzt neulich auch mal mit zu dritt mit ihm übers Wochenende wegfahren, aber das wollte er nicht. Also er meinte, warum darf sie denn nicht mitkommen? Ich sagte, natürlich darf sie, ich dachte, vielleicht willst du ja auch mal allein. Nee, das finde ich irgendwie unfair.
Was lernt Ben, was andere Kinder nicht mit auf dieser frühen Lebensreise bekommen? Was sieht Ben?
Naja, für Ben ist das einfach seine Schwester. Behindert ist nur ein Wort wie blond oder klein. Der ist früher auch zu Schwangeren hingegangen und hat gefragt, wird das ein Junge oder wird es ein Mädchen? Und dann hat er direkt gefragt, und wird es behindert oder wird es nicht behindert? Für den war das einfach nur eine Eigenschaft, die Menschen haben können. Der macht da nicht diese Pause vor dem Wort behindert.
Aber wir haben ja vorhin gerade gesagt, wir haben alle im Umgang mit Behinderungen wenig Erfahrung. Ja, das ist doch eigentlich etwas, wo er einen absoluten Vorsprung hat. Ja, weil viele sagen ja, gut, wenn mein Kind in einer inklusiven Schule ist, dann kann es Empathie lernen, es kann den Umgang mit Behinderten lernen. Das ist ja fast wie so ein
Übungsperson. Kinder sind ja jetzt auch kein Übungsgerät.
Genau, da muss man nämlich auch aufpassen. Und trotzdem hat er davon ja vielleicht eine größere Portion mitbekommen als andere Kinder, oder?
Kann sein, werden wir sehen, wenn er größer ist. Auf jeden Fall hat er diese Selbstverständlichkeit. Das ist halt einfach seine Schwester. Er hat mich mal gefragt, warum es so wenige Geschwisterkinder gibt mit Behinderung. Also warum die anderen alle keine Geschwister mit Behinderung haben, die er so kennt. Also mittlerweile kennen wir natürlich auch welche. Und dann habe ich einfach gesagt, naja, das ist halt sehr selten. Das gibt es halt in der Natur einfach nur selten. Dann hat er gesagt, ach so, ist das so wie Gold. Also für ihn ist das keine Wertung, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich möchte natürlich auch nicht, dass er sein Leben als Integrationsbeauftragter verbringt. Also er soll ja die Freiheit haben, auch rauszugehen. Und das wird die Herausforderung für die Zukunft sein, wie wir das hinkriegen, wenn wir als Eltern alt werden. Da müssen
und
wir Leute
auch entwickeln. Ja. Ob er da in eine Verantwortung wächst, mit wem er sich das teilen kann. Ja. Aber eben zu akzeptieren, was so schwer zu akzeptieren ist und anzunehmen, was man annehmen kann und dann auch muss. Sie haben es im 9. Monat der Schwangerschaft ja erst festgestellt. Das verändert ja vielleicht auch ein Paar. Das verändert ja diese Familienstruktur, wie sie vorher war, oder?
Ja, schon. Also wir passen aufeinander auf jeden Fall mehr auf. Ich meine, wenn Ihnen jeder sagt, das ist für die Familie aber wahnsinnig belastend und das Geschwisterkind wird ein Schattenkind und die Scheidungsquoten sind so hoch.
Dann, das sind die Statistiken.
Dann können Sie ja sagen, okay, dann lassen wir uns jetzt direkt scheiden. Oder Sie können einfach sagen, na gut, dann nehmen wir halt den Kampf auf. Dann passen wir halt extra aufeinander auf. Wenn wir das wissen, kann das ja auch ein Vorteil sein. Dann kann man ja auch sagen, okay, dann gehen wir jetzt jede Woche aus. Mein Mann und ich, wir gehen jede Woche abends aus. Versuchen es zumindest. Dann passen wir halt aufeinander auf. Dann reden wir halt öfter mal darüber, wie es uns geht. Wir sind ja auch nicht die erste Familie mit einem Kind mit Behinderung und ich kenne mittlerweile viele, bei denen es gut funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass wir wahnsinniges Glück haben. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Wir haben erstmal das Glück, dass es Lotta sehr gut geht, gesundheitlich. Also wir sind nicht ständig im Ausnahmezustand. Die muss nicht ständig ins Krankenhaus. Das ist nicht selbstverständlich.
Nicht mehr. Das war nicht ja mehr. Auch mal anders. Es gab ja auch Zeiten, wo sie die ganze Zeit die Epilepsiespritze parat hatten, ja, um einen Anfall dann zu beenden.
Ja, klar, Notfallmedikamente hatten wir da. Klar, das ist immer so ein Leben, diese Normalität kann jederzeit gebrochen werden. Das ist uns allen immer bewusst, dass man einfach immer gucken muss, sie könnte jetzt einen epileptischen Anfall haben, es könnte jetzt irgendwas sein. Aber wir haben einen großen Alltag, der einfach sehr alltäglich ist. Das haben nicht alle Familien. Wir haben ein Netzwerk, wir sind finanziell gut aufgestellt. Das heißt, wenn wir etwas für unsere Tochter ermöglichen wollen, wie zum Beispiel den etwas besseren Rollstuhl, dann können wir auch was dazu zahlen. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Das haben ja viele Familien nicht. Sie haben ihre Eloquenz, ja, das muss man auch nochmal sagen. Sie haben es vorhin erwähnt, sie beherrschen die Sprache perfekt. Das ist ja auch nochmal für die eine oder andere Familie dann schwierig. Haben Sie sich selbst überrascht in der Kraft, die in Ihnen steckt?
Ja, ich habe mich gewundert, dass ich so hartnäckig sein kann. Also wenn mir meine Tochter eins beigebracht hat, dann ist es einfach die Pest zu sein. Weil ich jetzt einfach, ich kann für sie kämpfen. helfen. Und sie hat mir beigebracht, dass es alles nicht so schlimm ist, wie wir am Anfang dachten. Wissen Sie, zum Lachen muss man ja nicht laufen können und zum Lieben muss man nicht sehen können. Und meine Tochter zeigt mir jetzt sogar, dass ein schwer, auch als schwer mehrfach behinderter Mensch ein Streber sein kann. Das heißt, sich ein bisschen darauf konzentrieren, was ist denn eigentlich wichtig, was macht mein Leben lebenswert und was ist auch wirklich schön.
Und da empfehlen wir einfach auch nochmal zu lesen, ihr aktuelles Buch, Lotta Schultüte, zutiefst berührend, humorvoll, eben auch, das schreiben Sie ja von Ihrem Leben mit einer schwer mehrfach behinderten Tochter und Sie leisten damit eben auch einen ganz wichtigen Beitrag zu dieser aufgeheizten Debatte, oft ist sie ja aufgeheizt, zum Thema Inklusion und um das Thema Inklusion. Gleich mehr mit Ihnen, Sandra Roth. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast ist die Journalistin Sandra Roth, Mutter von Lotta. Und Hand aufs Herz, wir machen gleich schnelle Frage, schnelle Antwort. Vorher würde ich ganz gerne nochmal ansprechen, damit alles beim Alltag bleibt mit ihrer mehrfach schwer behinderten Tochter, braucht man ja immer jemanden, der assistiert in der Schule, mit dem Rollstuhl. Es gibt Integrationshelfer und oft sind diese Verträge ja befristet. Also das ist etwas, was viele Eltern erfahren. Man muss immer zittern, ist in einem Vierteljahr, ist in einem halben Jahr noch alles so, wie wir es jetzt organisiert haben.
Das ist ein großer Unterschied zum Leben mit meinem Sohn. Ne? Also wenn der in die Schule geht, dann weiß ich, der geht in die Schule und fertig. Bei uns ist jetzt so, wir müssen jedes Jahr wieder die Schulbegleitung beantragen. Also jetzt haben wir das erste Mal eine Bewilligung bekommen für 2 Jahre. Das ist neu. Mhm. Das finde ich auch ganz großartig.
Das ist ein extrem langer Zeitraum schon, wo man durchatmen kann.
Ja, Planungssicherheit. Und das ist ja erstmal Planungssicherheit für mich, dass ich weiß, mein Kind kann weiter zur Schule gehen, weil ohne Schulbegleitung kann sie nicht zur Schule gehen. Das heißt, auch wenn die Schulbegleitung krank ist zum Beispiel und wir keine Vertretung finden,
dann, gehen Sie dann mal mit oder wer geht dann mit?
Nee, dann bleibt mein Kind zu Hause. Also dann manchmal, wenn da Therapien anstehen, dann kann sie da hin, weil sie da auch 1:1 gut betreut werden kann. Und wenn jetzt ein Schulausflug oder was Besonderes ansteht, dann gehen wir da hin. Aber ansonsten, und das ist echt schade, bleibt mein Kind dann zu Hause. Das ist auch wirklich etwas, was schwierig ist, weil ich kenne auch Eltern, die dann sehr lange suchen müssen nach Schulbegleitung, weil die sind befristete Stellen, die sind...
Es
nicht
sind
immer attraktiv
zu wenig
bezahlt.
Genau.
Es ist nicht immer gut bezahlt. Meine Tochter hat ja auch noch eine Fachkraft. Also wir haben jetzt jemand, das ist eine Sonderpädagogin, die einfach noch kein Referendariat gemacht hat. Die ist kompetent bis unter die Haarspitzen. Das ist auch für Lehrer ja ein Wissensschatz, den man da mit ins Klassenzimmer kriegt. Ja, aber das müsste länger laufen. Ich frage mich immer, warum...
Warum ist das eigentlich so schwer, das eben zu planen? Das wollte ich ganz gerne mit Ihnen nochmal ansprechen, weil es gibt viele Familien, auch unter den HR3-Hörern, die genau diesen Kampf eben jeden Morgen, jeden Tag eben immer wieder führen. Und Planungssicherheit ist da nicht das, was in der Familie vorhanden ist. Wir sind fast am Schluss der Sendung, liebe Frau Roth. Mhm. Schnelle Frage, schnelle Antwort.
Okay.
Ja, wenn ich behindert als Schimpfwort höre, dann sage ich...
Das ist kein Schimpfwort.
Wenn man Lottas Essen pürieren muss, ja, und das ist ja bei ihr der Fall, wirklich ekelhaft schmeckt püriert.
Salat.
Und überraschend lecker.
Pizza.
Pürierte Pizza. Wenn jemand zu Ihnen sagt, ah, das könnte ich nicht, sagen Sie?
Habe ich früher auch gedacht.
Ein Kind mit Behinderung ist für mich heute?
Meins.
Wie wird Lotta reagieren, wenn sie die Mutter im Radio hört?
Lachen.
Das letzte Mal, als Lotta sie so richtig zum Lachen gebracht hat, war?
Heute Nacht, da hat sie im Traum gelacht und ich stand daneben und musste an mich halten.
Unser Gespräch zum Nachhören, liebe Frau Roth, gibt es nochmal als Podcast in Kürze auf hr3. Ihr neues Buch gibt es natürlich, kann man auch online sich runterladen, das ist ganz klar, oder ganz klassisch in der Buchhandlung sich kaufen. Um die Ecke. Lotta Schultüte heißt es, mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Und ich bedanke mich für die Zeit, die Sie mit uns heute hier beim HR3 Sonntagstalk verbracht haben.
Ich danke.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.